Hallo und willkommen zurück zu Ein Herz für jeden Shit. Ich bin Thomas und heute zu Gast wieder, großer Trommelwirbel, ein Zelda. Hello.
Hallo.
Ich habe nämlich Zelda vor der Aufnahme schon gesagt, es geht immer um die Gäste, nicht um mich. Wollte mir nicht so ganz glauben.
Nee, glaube ich dir immer noch nicht.
Du wirst es sehen am Feedback der Leute, sie freuen sich mehr, dich wieder zu hören, als mich zu hören, weil ich bin ja jedes Mal da. Er will es noch immer nicht glauben.
Nee.
Oje, oje, oje. Aber es ist schön, dass du wieder mit am Start bist. Wir haben, ich behaupte mal, zwei schöne Storys rausgesucht. Ich meine, ich kenne deine nicht. Du kennst meine hoffentlich auch nicht. Und ich bin gespannt,
ich denke nicht.
Ich bin nämlich hart gespannt, was für Bilder du in den Kopf kriegst bei dem Titel der Geschichte. Ich habe die extra für dich jetzt nämlich rausgeholt, allein wegen dem Titel.
Okay.
Und darum meine Frage, are you ready?
Ja.
Die Geschichte heißt, komm zu Daddy. Geschrieben von Dopabin. Okay, dein Gesicht war gerade Gold wert. Du darfst dann nach der Story alle Jokes bringen, die du nur möchtest. Gönn dir so richtig. Aber erst mal rein in die Story. Du wärst wahrscheinlich überrascht, wie viele Leichen man in der Wüste finden kann. Du wärst wahrscheinlich noch mehr überrascht, wie oft Leute mit den Leichen spielen. Aber ich weiß es nicht. Da die meisten von uns obdachlose oder benachteiligte Jugendliche sind, die dazu verdammt sind, die Fehler ihrer alkoholkranken Mütter und missbrauchenden Väter zu wiederholen, wären sie vielleicht gar nicht überrascht. Mein bester Freund Cameron fand letzten Winter eine Leiche. Einen alten Mann in meinem baufälligen Wohnwagen. Ein weißer, von Leichensaft verfilzter Bart hing ihm bis zu den knochigen Knien. Also kaufte Cameron ihm eine Weihnachtsmütze aus dem 1-Dollar-Shop und taufte ihn Satan Claus. Der Satansmann war eine beliebte Attraktion in der Unterwelt der Wüste, bis Gidget Gagnon, ihrem Bruder, der Hilfs-Sheriff war, davon erzählte. Das machte Cameron wütend. Er war nicht hier aufgewachsen, also verstand er die Regeln nicht. Es gibt immer einen Verräter, einen Jammerlappen, einen Freak und jemanden, der davon fantasiert, dich umzubringen. Selbst wenn er es verstanden hätte, hätte er nie geglaubt, dass ich sowohl der Freak als auch die Person war, die davon fantasierte, ihn umzubringen. Ich kannte Cameron, seit wir als Teenager Patienten in einer psychiatrischen Einrichtung waren. Es war das erste Mal in unserem Leben, dass einer von uns beiden Sicherheit oder Struktur hatte. Ehrlich gesagt, vermisse ich das. Wir zogen sofort zusammen, als wir konnten. Damit das klar ist, wir waren kein Liebespaar. Wir haben nicht einmal experimentiert. Ich konnte Sex und Trauma nicht voneinander trennen und wollte es auch gar nicht versuchen. Also war ich freiwillig zölibitär. Das bezauberte Cameron, denn er hat einen Madonna-Huren-Komplex von der Größe Babylons. Ich war seine reine, unbefleckte Prinzessin. Deshalb bezahlte er die Hälfte meiner Rechnungen, unterstützte mich emotional und verlangte nichts im Gegenzug. Das soll nicht heißen, dass er keinen Sex hatte. Cameron war eine gutgläubige, männliche Hure. Das war der einzige Grund, warum er auf Raves und Partys ging, wegen der Mädchen. Wir waren in der Nacht, in der ich Daddy kennenlernte, auf genau so einer Party. Die Party fand in einem heruntergekommenen Lagerhaus statt, das nach überfahrenen Tieren und Alkohol roch. Cameron klebte eine Weile an meiner Seite, wohl um sicherzugehen, dass kein anderer auftauchte, um seine Madonna von ihrem Sockel zu stoßen. Aber es war nicht von Dauer, das tut es nie. Ein Mädchen, das ich vage erkannte, hüftlanges schwarzes Haar und Make-up, das man mit einem Spachtel abkratzen könnte, beäugte ihn ostentativ. Ich fand das respektlos. Für das ungeschulte Auge waren Cameron und ich schließlich ein Paar. Nun, Cameron war zu diesem Zeitpunkt betrunken. Er wird handgreiflich, wenn er betrunken ist, sogar bei mir. Also kuschelte ich mich an ihn und schlang mich um ihn. Er hat es genossen. Kuscheln bricht nicht den Madonnensockel. Er fühlt sich dadurch einfach besonders. Aber ich habe es vermasselt. Wir saßen in der Ecke und fingen an herumzuspielen. Er sah mich auf eine Weise an, wie es sonst niemand tut. Strahlend und warm und hoffnungsvoll, als wäre ich der wichtigste Mensch auf der Welt. Ich spürte, wie ich am Rande des Podestes wippte. Dann beugte er sich vor, um mich zu küssen. Ich geriet in Panik. Ehe ich mich versah, war ich auf der Flucht. Ich tat so, als würde ich fliegen, als würde ich nach draußen stürmen, in die Luft springen und durch den verrückten Strudel der Konstellationen fliegen. Ich konnte es fast sehen. Das Lagerhaus schrumpfte, als ich an Höhe gewann. Der Nachtwind kühlte die kranke Hitze in mir. Für einen verrückten Moment spürte ich, wie mir Federn aus der Haut sprossen, juckend und hart und schnell wachsend. Ich schaffte es nach draußen und blieb stehen. Keine Federn, kein Flug, kein Nachtwind, der die Gebrochenheit wegkratzte. Als Cameron mich fand, hatte sich die Kälte der Nacht in meinen Knochen festgesetzt und ich zitterte. Erst als er mir auf die Schulter tippte, merkte ich, dass ich geweint hatte. Ich wischte mir hastig über die Augen und drehte mich um. Das schwarzhaarige Mädchen verweilte einige Meter von mir entfernt. Sie hatte ein kleines Lächeln, das auf halbem Weg zwischen ängstlich und zufrieden lag. »Hey«, Cameron lallte leicht. »Demetria und ich gehen jetzt. Wirst du gut nach Hause kommen?« »Sie heißt nicht Demetria«, sagte ich in einem so gelangweilten Tonfall, wie ich ihn aufbringen konnte. »Sie heißt Brittany.« Mit einem Mal sah er viel weniger betrunken aus. »Du weißt, dass ihr Name keine Rolle spielt, oder?« Wir starrten uns eine gefühlt furchtbar lange Zeit an. Er wartete auf etwas und ich wusste es, aber ich konnte es ihm nicht geben. Und selbst wenn ich es könnte, würde ich aufhören zu zählen, sobald er es bekommt. »Lass sie nicht warten, Cameron.« Sein Gesicht verzog sich irgendwie nach oben, um dann in ein flaches Lächeln zu verfallen. Er winkte mir halbherzig zu und ging mit Demetria weg. Ich zählte bis 1000, dann ging ich wieder hinein. Ein feuchter Schwall aus Schweiß, Pisse und Bierrülpsen brach über mich herein wie eine Welle. Die Menge wälzte sich wie Maden, die Musik dröhnte. Lichter aus dem Schnäppchenmarkt überstrahlten alles. Es schien alles so sinnlos. Heute Abend würde hier nichts erreicht werden. Nichts würde hier jemals erreicht werden, egal an welchem Abend. Ich schaute auf den Boden. Inmitten von Kaugummi, verschütteten Getränken, Schrammen und Flecken sah ich drei Worte mit schwarzem Filzstift geschrieben. »Komm zu Daddy.« Ein Pfeil darunter zeigte nach Osten. Ich sah zu der sinnlosen Party auf und dachte an Cameron, an die Art, wie er mich ansah. Diesen Blick würde er jetzt gerade Demetria zuwerfen. Ich folgte dem Pfeil. Auf halbem Weg durch das Lagerhaus befand sich eine weitere Nachricht und ein weiterer Pfeil. »Komme weiter.« Ich folgte dem Pfeil bis zur hinteren Wand zu einer weiteren Sharpie-Botschaft. »Beeil dich, Daddy wartet auf dich.« Dieser Pfeil war absurd lang und wies auf eine unscheinbare Tür, die mir sonst nicht aufgefallen wäre. Ich öffnete die Tür. Kalte, stinkende Luft strömte mir entgegen. Ich holte tief Luft, sie war besser als die schweißtreibende Feuchtigkeit hinter mir. Vor mir lag eine klapprige Metalltreppe. Ich stieg hinunter und wurde mit einer weiteren Nachricht belohnt. »Daddy kommt durch die Hintertür.« Ich bog in einen niedrigen Betonkorridor ein, der von flackernden Leuchtstoffröhren beleuchtet wurde. Am anderen Ende kam etwas ins Blickfeld, knochig, zusammengekauert und furchtbar klein. Eine Leiche. Der Kopf lag schief an der Wand, der offene Kiefer starrte zur Decke hinauf. Über dem Kopf stand in schlierigen Buchstaben ein einziges Wort: Daddy. Neben Daddy stand ein Ölfass. Ich zog mich würgend zurück, als ich den halb verfaulten Schlamm von toten Ungeziefer am Boden sah. Auf der anderen Seite stand ein Nachttisch mit einem Plastikbehälter, der mit Hirscheküssen gefüllt war. Ein handgeschriebenes Schild lautete: Gib Daddy einen Kuss. Dieser verrückte Blödsinn war genug, um die Nacht zu retten. Leicht schmunzelnd packte ich einen Kuss aus und steckte ihn in Daddys klaffenden Mund. Eine Sekunde später schauderte er und begann zu kauen. Sein Kopf wackelte schwach. Mit einem schweren Grunzen ließ er sich nach vorne fallen, sodass seine Augenhöhlen auf mich gerichtet waren. Etwas glitzerte darin. Dunkel und schillernd wie schmutziges Öl. Er schluckte den Kuss hinunter und sprach: Was willst du von mir? Schrecken und Heiterkeit wirbelten in einem verrückten Wirbelsturm durcheinander. Was? Er stürzte vorwärts, sein ausgetrockneter Körper schlug krachend auf den Beton auf. Ich kann dir eine Sache geben, irgendeine Sache, was soll es sein? Ich dachte darüber nach. Das habe ich wirklich. Wenn es wunscherfüllende, hörscherliebende Leichen gibt, kann man den Wunsch genauso gut ausnutzen. Nur wusste ich nicht, was ich mir wünschen sollte. Ich wollte nicht normal sein. Leute wie Demetria sind normal. Ich wollte kein anderes Leben. Warum sollte ich mir die Mühe machen, wenn ich kaum noch leben will? Ich konnte Cameron nicht haben. Er müsste sich erst in etwas verwandeln, was er nicht ist, bevor das überhaupt möglich wäre. Ich wollte kein Geld. Ich wollte kein Haus. Ich wollte keinen besseren Job. All das sind Veränderungen. Irgendwann verursacht jede Veränderung Schmerz. Ich hatte genug Schmerzen für ein ganzes Leben. »Ich weiß es nicht«, sagte ich. Daddys dunkle Augen leuchteten auf. »Das macht die Sache kompliziert.« Er lächelte. Die papierne Haut war rissig und zerbrochen wie Porzellanlack. »Aber es macht sie interessant. Gib mir eine Ratte.« Er deutete auf das Ungezieferfass. »Ich brauche Eiweiß.« Es kam mir nicht in den Sinn, mich zu wehren. Das war das erste Mal seit Menschengedenken, dass ich mich lebendig fühlte. Ich schnappte mir einen breiigen Schwanz aus dem Morast. Nur eine halbe Ratte kam zum Vorschein, die vor meinen Augen zu durchsichtiger Fäulnis zerfiel. Ich warf sie Daddy zu, der sich wie ein Spanier auf sie stürzte und sie in seinem Maul auffing. Er schluckte sie ganz herunter und sagte dann: Ich kann dir den tiefsten Wunsch deines Herzens sagen und ihn dir geben. Warum? Weil ich es kann. Das war die einzige Rechtfertigung, die ich anerkannte. Die einzige, die ich glaubte. Die einzige, die Sinn machte. Dann tu es. So einfach ist das nicht. Ich brauche Energie. Mehr Ratten? Naja, in gewisser Weise, kicherte er. Aber nicht genau. Er sah mich erwartungsvoll an. Die Augenhöhlen glitzerten wie verrückt und spiegelten jede Farbe unter der Sonne und einige, die ich nicht beschreiben konnte. Von oben ertönte Musik, die Staub aufwirbelte und durch der das Versteck hallte. Ich verstehe das nicht. Menschen. Ich brauche Menschen. Oder besser gesagt, Teile von Menschen. Haut, Augen, Haare, Lebern. Ich beäugte ihn misstrauisch und fragte mich, wie schnell dieser Affenpfotenwichser wohl rennen könnte. Das können Sie alles von mir bekommen. Du bist mein Kunde. Kunde zahlen den Preis des Anbieters. Du bezahlst den Preis dieses Anbieters in Körpern. Ich brauche zwei Augen, zwei Lungen, einen Magen, eine Leber, eine Haut. Er fuhr fort und zählte scheinbar jedes Organ des menschlichen Körpers auf. Dann endete er, und jedes muss von einer anderen Person stammen. Ich dachte kurz darüber nach. Du wirst mir zeigen, was ich will. Etwas fügt dich leise hinzu, das mich glücklich machen wird. Und du wirst es mir geben? Ich schwöre es bei meinem Namen. Und der wäre? Er wedelte mit dem Finger. Tut mir leid, Darling. Namen sind hier Macht. Aber ein Schwur auf meinen Namen, gesprochen oder nicht, ist unbrechbar. Ich beobachtete ihn. Er lächelte breit. Die dünnen Reste seiner mumifizierten Haut lösten sich auf und flockten ab wie Schnee. Im Licht sah er aus wie eine Mischung aus einer Halloween-Dekoration und einem schlechten Photoshop-Projekt. Bis auf seine Augen. Diese dunklen, sich windenden Massen von fast verborgener Farbe. Ich drehte mich um und ging zurück auf die Party. Fast sofort entdeckte ich einen langen, schimmernden Vorhang aus schwarzem Haar auf dem Boden. Einen triumphalen Moment lang dachte ich, es sei Demetria, aber nein. Aber sie ähnelte Demetria und das reichte mir. Sie irrte nervös umher, ein tragisch übergroßes, verlorenes, kleines Mädchen. Ich tat so, als würde ich sie nach Hause fahren und führte sie die Treppe hinunter. Daddy verformte sich und zitterte und wuchs zu etwas, das die Lichter verdunkelte, etwas, das ich nicht ansehen konnte, ohne in Panik zu geraten, und verschluckte sie ganz. Ich hielt meine Augen geschlossen, bis Daddy sich räusperte. Ihm war Haut gewachsen, dick und fleischig, lippenlos. Sie erinnerte mich absurderweise an ein matschig gepolstertes Sofa. Stumpfe, rissige Zähne blitzten in dem vertieften Mund. Bekomme ich heute Abend mehr? Ich besorgte Daddy einen Magen, zwei Augen und eine Leber, bevor die Nacht zu Ende war. Ich wählte schmutzige, staubige Männer, die aussahen, als wären sie ausgesaugt worden. Obdachlose Leute, die im Grunde genommen schon verschwunden sind. Ich weiß, wie krank das ist, aber bitte versuchen Sie, mich zu verstehen. Das Einzige, was ich jemals fühle, sind Angst und Panik, und das passiert nur, wenn mich jemand unerwartet berührt. Können Sie sich vorstellen, wie das ist? Stumpf und leer wie ein Reptil zu sein, außer wenn man zufällig dazu gebracht wird, die schlimmsten Momente seines schrecklichen Lebens zu durchleben. Ich hätte alles dafür gegeben, das zu ändern. Alles, um etwas zu haben, das mich glücklich machen würde. Also habe ich Daddy Leute gefüttert, die niemand vermissen würde. Es ist leicht, sie zu finden, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Männer mit eingefallenen Gesichtern, die auf Kinderfahrrädern fahren. Frauen mit schönen Körpern und alten, gequälten Gesichtern. Staubverschmierte Teenager und alte Männer, die unter Planen in der Wüste schlafen. Es dauerte einen Monat. In diesem Monat begann Cameron, sich mit Demetria zu treffen. Sie verbrachte mehr Zeit in meiner Wohnung als ich. Nachdem ich sie nach einer langen Schicht dabei erwischt hatte, wie sie ihm einen blies, ging ich in mein Zimmer und begann zu packen. Ich habe nicht viel, also dauerte es nicht lange. Cameron erwischte mich, als ich die letzte Tasche in den Kofferraum warf. Seine Augen waren feucht. Sie bedeutet mir nichts, sagte er. Ich knallte den Kofferraum zu. Dann bist du also ein Scheißkerl, Cameron. Sag mir, ich soll sie abservieren. Ich werde es tun. Ich bin nicht deine Mami. Er fuhr sich mit den Händen durch die Haare. Seine Lippen begannen zu zittern. Abscheu schoss durch mich hindurch. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Nur weil ich es nicht sein kann. Ich kletterte in mein Auto und fuhr los. Nach ein paar brutalen kalten Nächten unter dem Sternenhimmel zog ich mit Daddy in das Lagerhaus. Er sang Schlaflieder und fütterte mich mit Hirscheküssen aus der schmutzigen Plastikschüssel. Egal wie viele ich aß, die Schale wurde nie leer. Daddy erwartete keine Konversation, keine Zuneigung und auch sonst keine Aufmerksamkeit. Alles in allem war es eine Erleichterung. Ich ging natürlich trotzdem zur Arbeit. Cameron kam jeden Abend nach Hause. Jedes Mal, wenn er hereinkam, verspürte ich eine grausame Welle des Triumphs. Er sah mich immer noch so an, wie er es immer getan hatte, als wäre ich der einzige Mensch, der zielte. Dann folgte ihm Demetria. Der Kampf war ein wirklich spektakuläres Beispiel für eine Schlägerei mit weißem Abschaum. Er und Demetria wurden verbannt und ich wurde aufgeschrieben. Es hat mich nicht wirklich gestört. An diesem Abend fand ich einen zerlumpten, fetten Mann in übel riechender Kleidung hinter dem Restaurant. Ich sagte ihm, er könne bei mir übernachten, wenn er wolle. Er war langsam, kindlich und nahm mich beim Wort. Daddy aß ihn schnell auf und spuckte die Knochen in die Rattentonne. Dann rülpste er, wobei seine riesigen, fleischigen Backen wie Segel im Wind wehten und setzte sich hin. »Wir sind fast fertig«, sagte er. »Nur noch eine Leiche.« Ich rechnete schnell nach. »Zwei. Ein Herz und ein Gehirn.« Er gluckste nachsichtig. »Ich hatte die ganze Zeit schon ein Gehirn. Alles, was ich brauche, ist ein Herz.« Inzwischen sah Daddy aus wie eine Mischung aus Nosferatu, Frankensteins Monster und einem Picasso-Gemälde. Blass, fleischig und muskulös, mit lächerlichem Fabio-Haar und einem dicken, unanständig roten Mund, der nicht ganz zu seiner Haut passte. Er hatte ein grünes Auge und ein braunes Auge. Anstelle des Weißen wirbelte dieser trübe, ölige Regenbogen weiter. »Ich werde es heute Abend finden«, sagte ich ihm. Er zögerte theatralisch. »Für das Herz gibt es eine besondere Regel.« Meine Haut straffte sich. »Ich brauche dein Herz.« Mein Puls schlug langsam und schwer in meiner Kehle. »Das ist gegen die Regeln.« Er lachte. »Du missverstehst mich. Ich brauchte nicht diesen«, er tippte mir auf die Brust, »müden kleinen Muskel. Ich brauche dein Herz. Nur, es ist in jemand anderem.« »Wovon«, fragte ich möglichst sachlich, »redest du?« »Ein Herz, das dir gehört, ist ein Herz, das dich liebt.« »Du meinst Cameron?« Er lächelte und nickte. »Fast wäre ich gegangen.« »Aber warum?« »Cameron hat mich nicht wirklich geliebt. Er liebte seine Illusion, seine reine kleine Prinzessin. Jemand, den er nicht berühren konnte. Jemand, der zu gut war, um berührt zu werden. Es war ein Paradoxon. In dem Moment, in dem er bekam, was er wollte, würde er es verlieren.« Aber er konnte mir helfen, das zu bekommen, was ich wollte. Wenn er mich wirklich liebte, würde ihn das glücklich machen. Oder etwa nicht? Ich fuhr zu meiner alten Wohnung und klopfte. Cameron öffnete die Tür und roch nach schmutziger Kleidung und Whisky. Seine Augen wurden groß, als er mich sah. Dann begann er zu weinen. »Sie ist weg«, sagte er. »Es tut mir so leid.« Es brauchte nicht leid zu tun. Ich kam herein und hielt ihn fest. Er wurde handgreiflich. Ich ließ ihn gewähren. Vielleicht, weil ich es dieses Mal erwartet hatte. Oder vielleicht, weil es endlich ein Licht am Ende des Tunnels gab, war es okay. Nicht angenehm. Mein Herz raste, mir war übel und er war zu berauscht, um viel zu tun. Aber er war sanft und vorsichtig. Er bekam, was er wollte. Bevor er merken konnte, dass er seinen Engel vom Sockel gestoßen hatte, bevor er mir mein Herz wegnehmen konnte, überredete ich ihn zu einer Fahrt. Die Fahrt zum Lagerhaus war die glücklichste, die ich je erlebt hatte. Ich führte ihn durch das Lagerhaus und hielt ihn alle ein oder zwei Minuten für eine Umarmung oder einen Kuss inne. Das war gut so. Es war gut, ihn glücklich zu machen. Quid pro quo. Erst als er Daddy sah, wie er unter den Neonlichtern grinste, wurde Cameron klar, dass etwas nicht stimmte. Daddy stand auf. Er sah furchtbar aus. 2 Meter groß und völlig falsch. Eine Mischung aus allen Albträumen der Kindheit. »Geh zurück«, sagte Cameron. Daddy stürmte los. Cameron schubste mich in Richtung Treppe. Für den Bruchteil einer Sekunde spürte ich seine Hand auf meinem Rücken, fühlte seinen Puls durch sein Handgelenk pochen. Dann wuchs Daddy, verdunkelte das Licht, die Knochen knackten und knackten, als er in etwas explodierte, was ich nicht begreifen konnte. Und dann war Cameron weg, wie all die anderen vor ihm. Mein Herz begann zu klopfen, vor Trauer oder vor Aufregung, ich konnte es nicht sagen. »Wir sind fertig«, sagte ich. »Also, wo ist es?« »Wo ist was?« Daddy streckte sich genüsslich. »Was ich will«, ich spürte, wie mein Blutdruck stieg, »das, was ich will. Du meinst den tiefsten Wunsch deines Herzens?« »Ja.« Er grinste und ließ sich auf seine Hüften fallen, wie ein Läufer, der kurz vor dem Start steht. »Hier ist es.« Er nahm einen tiefen Atemzug. Die Stille war unerträglich und lastete wie ein erdrückendes Gewicht über ihm. Dann öffnete Daddy seinen Mund und übergab sich. Blutig und faulig, voller zertrümmerter Knochen und Fleisch, strömte es mir entgegen wie eine Flut. Und in ihm schwamm, wie ein blasses Kronjuwel, Camerons Kopf. Daddy spuckte einen letzten Schwall von Eingeweiden aus und lehnte sich zurück. »Da ist er.« Meine Haut kribbelte und stach. Ich dachte an Federn, klein und hart, die die Haut durchbohrten, als sie sich ihren Weg nach oben bahnten. Ich drehte mich um und rannte. Ich flog nicht durch die Luft, aber ich flog über den Sand. Sterne erleuchteten meinen Weg, 1 Million Augen, die die Wüste in silbrige Dunkelheit tauchten. Irgendwann in der Morgendämmerung, gerade als Gold und Rot am Horizont aufblühten, stolperte ich und fiel hin. Ich erinnere mich, dass ich den Sonnenaufgang sah. Dann wurde alles dunkel. Cameron fand mich. Als er nach Hause kam, half er mir unter die Dusche. Ich saß stumm da, während Staub und getrocknetes Blut den Abfluss hinunterliefen. Nach 20 Minuten half er mir heraus und brachte mich ins Bett. Ich schlief schnell ein. Ich wachte gegen Nachmittag auf. Die Sonne strömte durch das Fenster. Cameron schlief neben mir. Sein Hemd war bis zur Hälfte des Rückens hochgezogen und enthüllte etwas, das wie eine Tätowierung aussah. Ich hob sein Hemd an, in der halben Erwartung, Demetrias verschönerten Namen zu sehen, und er starrte. Kein Name, nicht einmal eine Tätowierung. Nur 7 Worte mit schwarzem Filzstift geschrieben. Gib der dir ein bisschen mehr Anerkennung, Schatz. Was sagst du zu Daddy?
Das ist eine gute Geschichte. Plus weiß ich jetzt nicht, ob das nur ein Traum war.
Nee.
Oder ob sich Daddy dann halt in Cameron verwandelt hat.
Auch interessant. Nee, ich hätte es tatsächlich anders interpretiert, muss ich gestehen. So, das war schon, also, dass es Traum ist, bezweifle ich voll und ganz. Sie hat quasi diesen Dämon, nenne ich es jetzt mal, gefüttert, damit er Kräfte bekommt. Und als letztes musste sie eben das Herz hergeben, was er Cameron war. Damit hat sie ihren Teil des Vertrages erfüllt. Und jetzt erfüllt er seinen Teil des Vertrages. Das, was ihr das Wichtigste ist, ihr Glück. Und das ist Cameron. Und damit hat er Cameron quasi wiederbelebt und sie zusammengebracht, sozusagen wieder so. Sie haben ihren Status quo, keine Demetria. Einfach ein glückliches Leben mit Cameron. Das war so ihr größter Herzenswunsch, nur sie hat es nicht erkannt, bevor sie Daddy traf. Sie hatte ihr Glück schon, aber konnte es nicht wertschätzen und dank Daddy hat sie ihr Glück kennengelernt.
Ja gut, sie konnte es aber auch nicht wegen dem Trauma.
Ist halt jetzt die Frage, so kann sie sich jetzt überwinden nach den Erlebnissen mit Daddy, weil sie hat ja Cameron quasi ranlassen, plump gesagt. Arbeiten sie jetzt gemeinsam dran oder leben sie wie vorher weiter? Nur, dass beide glücklich sind dadurch. Das lässt halt so die Geschichte offen, finde ich aber auch schön, dass ein bisschen Interpretationsspielraum da ist. Weil ich sag so, puff, Trauma weg, das wäre halt doch ein bisschen zu schön, um mal zu sein.
So funktionieren Trauma leider nicht.
Und darum glaube ich halt fast eher so, sie hat ihr Glück mit Cameron und dass sie halt gemeinsam daran arbeiten und sie ihn hoffentlich nicht mehr so wegstößt, wie sie es bei der Party gemacht hat.
Vielleicht.
Aber von dem her ist Daddy doch ein guter Kerl, oder? Er brauchte nur gefühlt
zigtausend Leichen?
Genau. So, man musste halt gefühlt so 2 Dutzend Menschen nicht direkt umbringen, nur zu Daddy bringen. Ja.
Ja, in dem Sinne ist er ja nett. Er macht's schnell.
Das stimmt. Aber ich finde es halt schön, dass da auch wieder so eine schöne Message drin ist. Vor kurzem wurde ja bei der Folge mit Zaubi eine ähnliche Story veröffentlicht, das Glück im Glas. Und hier ist schon wieder so eine Kernbotschaft darin, so das Glück ist oft da, wo du es eh schon hast, du erkennst es oft nur nicht. Aber ganz ehrlich, nach all den Erlebnissen, wenn Cameron neben mir schläft, hätte ich trotzdem noch das Bild von seinem Kopf in seinen halbverdauten Resten. So neues Trauma anlockt.
Ja, die hat großen Hunger.
Eben, wenn du jetzt zukünftig wieder in unseren Twitch-Streams Valheim oder sonst was mich Daddy nennst, dann haben wir diese Geschichte im Kopf.
Ja.
Dann verlange ich von dir nämlich auch Loot. So, bring mir 7 Eingeweiden der Trauger und sonst noch irgendeinen Shit.
Achso, ich dachte, ich sollte dann Zaubi bringen, Torben, Schattenboot.
Oh. Nee, Schattenboot und Zaubi mag ich, aber so eine Torbenleiche, so ein Torbengrabstein für Daddy? Oh.
In Forest bringe ich dir Kevin.
Genau, großes Finale in Sons of the Forest, wir bringen Calvin um.
Genau.
Aber ich sehe schon eben, ich wollte die Story unbedingt wegen dem Titel bei dir lesen, weil hier wir ja öfters diesen Daddy-Joke haben auch. Und jetzt haben wir eine Geschichte mit Komm zu Daddy. Ich meine, dein stummer Lacher zu Storybeginn, der war ja auch herrlich. Aber hat der dir deine Erwartungen erfüllt? Also ein guter
Guter Daddy.
Daddy. Voll. Ich finde es halt schön, man kann jetzt nicht mal so richtig darüber spekulieren, weil er ja quasi den unterbewussten größten Wunsch erfüllt. Und ganz ehrlich, wie vielen Menschen ist klar, was sie sich unterbewusst wirklich wünschen? Weil sonst hätte ich
Ja.
gefragt, was würdest du dir von ihm wünschen, aber er ist ja kein Djinn.
Er hat bloß einen Wunsch. Obwohl, er hätte auch einfach den Wunsch erfüllen können, den, wo sie gesagt hätte.
Welchen meinst du?
Sie hat ja gesagt, sie braucht kein Geld oder so. Wenn sie jetzt einfach gesagt hätte, ja, gib mir Geld, hätte er wahrscheinlich auch erfüllt.
Also stimmt. Weil sie keinen Wunsch geäußert hat, ging er ja erst auf diese unterbewusste Ebene. Also
Genau.
mal schauen, was sie wirklich will.
Und dafür braucht er halt auch mehr Energie.
Stimmt, stimmt. Gutes Argument. Weil hätte sie jetzt irgendwas Banales gesagt, dann hätte sie Cameron geopfert und hätte halt quasi für Geld alles verloren. Und so wurde quasi ein Spiel daraus, weil er es eigentlich funny fand, dass sie sich nichts wünscht.
Genau.
Stimmt, eigentlich ist er nur so ein dämonischer Djinn. So, bring mir 7 Leichen und du kriegst deinen Wunsch nach Geld, Ruhm, Reichtum, was man sich halt wahrscheinlich banalsterweise im ersten Schritt immer wünscht. Und da sie halt nicht so ein plumper Mensch war, der auf diesen Trick reinfällt, wurde es für ihn wahrscheinlich interessant. So, oh, lass uns spielen, Kleines. Das ist ein cooler Gedanke, das ist mir gar nicht aufgefallen beim Lesen. Stimmt. Daddy ist perfide. Und ich fand schön, dass er bis zum Schluss keinen Namen bekommen hat. Daddy ist einfach Daddy.
Ja, er bleibt einfach Daddy.
Ja. Das passt perfekt. Vor allem, wir haben ja mittlerweile auch am Wochenende ja, vorher schon fast, einen Running Gag fast entwickelt. Bin ja ein riesiger Fan von Poppy Playtime. Und da gibt es ja Mummy Long Leg. Passt nicht ganz zu mir natürlich, weil da habe ich die falschen Argumente für. Also bin ich jetzt Daddy Longleg.
Bist du jetzt ein Weberknecht?
Genau. Ich bin Daddy Longleg, der seine Netze spinnt. So, da ist ein Podcast, da ist ein Stream, da ist ein YouTube-Channel. So, da ist ein neuer Store, da ist eine Website, wo ihr den Überblick über alles habt. Habe ich jetzt genug Eigenwerbung gemacht? Also ja, ich bin Daddy Longleg und komm zu Daddy. Aber ich brauche von dir immerhin keine Leichen, sondern ich brauche von dir jetzt nur eine gute Creepypasta, um zufriedengestellt zu werden.
Ich hoffe, dass sie das erfüllt.
Daddy wird dir sagen. Ich kann mich selber nicht Daddy nennen, ohne Lachen anzufangen. Nee, funktioniert nicht.
Schwer, ja. So. Meine Geschichte, die heißt Ausgleichende Gerechtigkeit von IHD Farmer. Langsam füllte sich seine gelbe Tasse mit heißem Kaffee. Eigentlich hätte er jetzt eine längst fällige Mittagspause. Doch aus heiterem Himmel wollte eine hysterische Frau Anzeige gegen jemanden erstatten. Und da er einer der einzigen Polizisten war, der das Revier noch nicht verlassen hatte, musste er sich jetzt darum kümmern. Was liegt Ihnen denn auf dem Herzen, Frau Melnikow? Ich werde seit mehreren Tagen von einem seltsamen Mann verfolgt. Ihr russischer Akzent erinnerte ihn an eine Vermisstenanzeige, die Frau Melnikow gemacht hatte. Viktor Melnikow ist schon seit einer Woche vermisst. Warum fragt sie denn nicht, ob wir vielleicht schon eine Spur zu ihrem Mann haben? Er schob diesen Gedanken beiseite und konzentrierte sich erstmal auf diesen Fall. Können Sie Ihren Verfolger bitte beschreiben? Warum schauen Sie nicht einfach aus dem Fenster? Er sitzt wahrscheinlich noch draußen an der Bushaltestelle. Er trägt eine grüne Jacke. Sie klang sehr erschöpft. Hatte sie dieser Mann tatsächlich bis zur Polizeistation verfolgt? Er drehte sich schnell in Richtung Fenster und tatsächlich. Dort sitzt jemand mit einer grünen Jacke. Könnten Sie ihn bitte verhaften? Ich habe Angst, solange er noch frei herumläuft. Er sah den Bus langsam an die Haltestelle einfahren. Tut mir leid, aber ich fürchte, er ist schon entkommen. Frau Melnikow wollte gerade protestieren und er unterbrach sie. Ich kenne diesen Mann. Ich werde ihm heute Abend einen Besuch abstatten. 23.08.2015, 17.32 Uhr. Langsam trottete er den Gehweg entlang. Jeder langsame Schritt in Richtung Ziel war voller Zweifel. Nein, es ist die richtige Entscheidung. Nur dort kann mir geholfen werden. Sein Gedanken machte ihm Mut und seine Schritte wurden etwas schneller. Mensch, Eddie, warum hörst du nicht auf mich? Du bist gesund. Er überlegte kurz, was er sagen sollte, aber im Grunde ist es egal, was er sagt. Solche Diskussionen verliert er ohnehin immer. Mir geht es ganz sicher nicht gut. Dir geht es bestens. Du bist einfach nur ein Hypochonder. Er beendete jetzt dieses Gespräch. Aus Angst, er könnte doch noch zum Nachhausegehen überredet werden. Er betrat das Landesklinikum und schlenderte zum Schalter. Hallo, was kann ich für Sie tun? Eduards Herz begann zu pochen. Aber er würde jetzt nicht einknicken. Er braucht Hilfe und dessen ist er sich bewusst. Ich brauche dringend professionelle Hilfe. Nachdem er alles geregelt hatte, ging er mit schnellem Tempo die Richtung entlang, welche ihm der nette Mann am Schalter geklärt hatte. Eddie, bist du sicher, dass du nicht gerade einen großen Fehler machst? Denk doch an die Mission. Die Mission interessiert mich nicht. Das ist deine Mission, nicht meine. Er versucht, die nächste Antwort zu überhören, doch wie immer versagte er bei dem Versuch. Es ist unsere Mission. Bei unserem ersten Gespräch sagtest du doch, dass du Ungerechtigkeit hast. Also hilf mir dabei, die Welt etwas gerechter zu machen. Er betrat den recht geräumigen Lift und wählte die Taste, welche zum dritten Stockwerk führte. Je nachdem, was bei der Untersuchung rauskommt, wenn sie nichts Schlimmeres diagnostizieren, werde ich dir helfen. Danke, Eddie. Im letzten Obergeschoss angekommen, ging er nach rechts und öffnete die Tür. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Jetzt wäre noch die Möglichkeit umzukehren, aber er wusste, dass er das jetzt durchziehen musste. Augen zu und durch. Er bewegte sich in Richtung Stützpunkt, wo ihn eine Pflegerin gleich bemerkte. Mein Name ist Eduard Pantin und ich befürchte, ich habe eine psychische Erkrankung. Die Pflegerin musterte ihn kurz, was verständlich war. Immerhin war seine Kleidung mit Erde und Dreck übersät. Bitte nehmen Sie hier kurz Platz, Herr Pantin. Frau Dr. Opossig wird sich demnächst bei Ihnen melden. 23.08.2015, 18:04 Uhr. Sie spürte einen inneren Druck in ihrem Bauch. Oder vielmehr ein Kribbeln. Dieses Gefühl hat sie immer, wenn sie gerade von einem Patienten kommt und noch keine Ahnung hat, was demjenigen fehlt. Dieses Gefühl ist nervig und sie sieht es immer als Strafe für ihr Versagen an. Beim nächsten Patienten passiert mir sowas nicht mehr. Frau Doktor, ein neuer Patient sitzt dort hinten und wartet. Sie beäugte den Mann. War das ein Obdachloser? Aber sowas ist ihr egal. Sie hilft jedem Menschen gerne, der Hilfe braucht. Also ging sie mit einem breiten Lächeln zu ihm hin. Hallo, mein Name ist Dr. Opossig. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Sie betrat das Zimmer, welches eigentlich für Blutabnahmen gedacht war, da die anderen Räume anscheinend schon benutzt wurden. Heute wurden viele neue Patienten aufgenommen. Nehmen Sie ruhig Platz. Wie war Ihr Name noch gleich? Mein Name ist Eduard Penitet. Er ließ sich etwas ungeschickt auf den Stuhl fallen. Sie nahm gegenüber von ihm Platz und begann mit dem Verhör. So wie sie es nannte. Weil am Anfang möglichst viele Informationen von einem Patienten benötigt werden. Zum einen, um ein ungefähres Krankheitsbild zu haben und zum anderen, um zu wissen, mit welchen Mitteln man am besten medikamentös dagegen wirken kann. Dann fangen wir mal an. Weshalb sind Sie hier? Eduard zögerte wahrscheinlich, weil es ihm etwas unangenehm war, darüber zu sprechen. Doch er hatte sich doch noch zu einer Antwort durchgerungen. Ich höre eine Stimme in meinem Kopf. Sie liest die Worte in ihrem Gedächtnis und überlegte, zu welcher Krankheit das passen könnte. Schizophrenie oder eine schizoaffektive Störung? Das kann ich mir später auch noch überlegen. Wichtig ist das hier und jetzt. Wann hat das denn angefangen? Er zögerte kurz, begann dann aber wie ein Wasserfall zu reden. Vor einer Woche. Es war ein ganz normaler Tag und ich mache mich fertig für die Arbeit, als ich plötzlich beginne, eine Stimme zu hören. Seitdem redet diese Stimme immer wieder mit mir und ich halte das nicht mehr aus. Ich muss doch verrückt sein, oder? Sie nickte mit einem Lächeln und versuchte, ihn zu beruhigen. Solche Krankheiten haben viele Menschen. Sie brauchen keine Angst haben. Wir haben hier gute Therapiemöglichkeiten, um solche Krankheiten zu heilen. Ich verschreibe Ihnen für heute Nacht erstmal ein Siroquel, 100 Milligramm. Dann sollten Sie die Stimmen nach circa 2 bis 3 Wochen nicht mehr so unerträglich sein. Er wirkte auf sie jetzt viel glücklicher und nicht mehr nervös. Danke. Und was habe ich genau? Sie seufzte. Lässt sich noch nicht genau sagen. Sie schlafen erst einmal hier im Krankenhaus und in einigen Tagen machen wir eine psychische Testung, um eine genaue Diagnose zu bekommen. 23.08.2015, 18.30 Uhr. Die Abendsonne warf lange Schatten über die Freilandstraße, auf der Bernhard Klicker mit seinem Polizeiauto fährt. Er hatte mit Hilfe von einigen Anrufen, darunter auch einer mit der Mutter des Verdächtigen, den Aufenthaltsort von Eduard Penitet lokalisiert. Er kannte Penitet schon lange. In seiner Kindheit spielten sie hin und wieder miteinander. Er war der Einzige, den er als Freund bezeichnete. Die anderen Kinder mieden ihn, wegen seiner seltsamen Art. Ich schloss mich ihnen später auch an und hörte auf, mit Eduard zu spielen. Danach verloren wir uns aus den Augen, ausgenommen letztes Jahr. Es gab eine Massenschlägerei und der Hauptverdächtige war Eduard Penitet. Er durfte jedoch wegen Mangeln an Beweisen wieder gehen. Ich kenne ihn jetzt nicht sonderlich gut, aber ich erlaube mir trotzdem die Annahme, dass er vielleicht etwas mit dem Verschwinden von Viktor Melnikov zu tun hatte. Nachdem er beim Landesklinikum ankam und sein Auto parkgerecht abgestellt hatte, machte er sich auf den Weg zur Erwachsenenpsychiatrie. Dort angekommen sah Penitet auf einen Sessel am Ende des Ganges sitzen. Gerade als er sich auf den Weg machen wollte, packte ihm eine Hand von hinten. Herr Klicker, Sie wissen doch, dass Sie nur mit unserer Erlaubnis mit Patienten reden dürfen. Etwas erschrocken drehte er sich um. Frau Dr. Opisisch, welch Überraschung. Ich würde gerne mit Herrn Penitet ein paar Worte wechseln. Sie sah ihn etwas grimmig an. Schluss mit den Nettigkeiten. Der Patient ist noch nicht stabil genug für ein solches Gespräch. Er wüsste gerne, wie oft er die Worte schon gehört hatte. Schon so oft mussten seine Untersuchungen eine Pause einlegen, weil er nicht mit dem Verdächtigen reden durfte. Er steckte ihr eine kleine Visitenkarte zu. Falls sie doch noch ein Gespräch ergeben sollte, rufen Sie ihn an. Mit diesen Worten drehte er sich um und ging. 24.08.2015, 0.20 Uhr. Endlich eine Pause von seiner inneren Stimme. Anscheinend wirken die Medikamente wirklich. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Du hast die falsche Entscheidung getroffen. Ich bin kein Hirngespinst. Deshalb wirkt auch kein Medikament. Etwas erschrocken starrte er auf die graue Decke und überlegte seine nächsten Worte. Dann beweis doch, dass du echt bist. Nun gut, ich könnte dir meinen Namen sagen. Einen Namen, den du davor noch nie gehört hast. Und du suchst nach der Echtheit des Namens mit deinem Smartphone. Wäre das Beweis genug? Er dachte kurz darüber nach. Es wäre wirklich ein Beweis für seine Existenz. Mein Name ist Viktor Melnikov. Eduard holte sein Smartphone geschickt aus der Hosentasche und suchte nach dem Namen. Tatsächlich, es existiert jemand mit diesem Namen, der hier in der Umgebung wohnhaft ist. Er musste ihm also glauben. Glaube dir. Es tut mir leid, dass ich uns in so eine Lage gebracht habe, Viktor. Eine kurze Stille trat ein, welche aber sogleich wieder von Viktor unterbrochen wurde. Ich verzeihe dir, Eddie. Die Türen hier stehen rund um die Uhr offen. Wir sollten nur von niemandem gesehen werden, um wieder nach draußen kommen zu können. Eduard stimmte ihm zu. Sie mussten hier wieder nach draußen. Lass uns das machen. Wohin gehen wir dann? Viktor musste nicht lange überlegen. Zu mir nach Hause. 24.08.2015, 0.30 Uhr. Mit einem leisen Seufzer der Erschöpfung ließ sie sich in ihr Auto fallen. Sie durfte endlich nach einem langen Arbeitstag nach Hause fahren. Jetzt nur noch den Schlüssel umdrehen und ab nach Hause. Doch bevor sie diesen Gedanken in die Realität durchführen konnte, fiel ihr eine Gestalt auf, welche mit recht schnellen Schritten auf das Landesklinikum verlässt. Ist das nicht Penitet? Oh nein! Sollte sie aussteigen und ihn aufhalten? Nein, er hat sicher mehr Kraft als sie und sie hatte noch keine Ahnung, ob er vielleicht aggressiv sein könnte. Ohne noch länger darüber nachzudenken, zieht sie die kleine Visitenkarte hervor, welche sie dem Polizeibeamten Bernhard Klicker hatte. Rasch wählte sie seine Nummer auf dem Handy. 24.08.2015, 0.40 Uhr. Nach einem kurzen Spaziergang in einer wolkenüberdeckten Nacht erreichte Eduard sein Ziel. Und was soll ich jetzt machen, Viktor? Er sah sich in diesem ihm fremden Garten um. Er war recht groß, und hier und da ragten Kirsch- und Nussbäume in die Höhe. Ihm war es unangenehm, so sehr in die Privatsphäre einer Person einzudringen. Du wirst jetzt in dieses Haus gehen und unsere Mission zu einem Ende bringen. Ein kalter Schauer lief Eduard über den Rücken, während er sich diese Worte noch einmal durch den Kopf gehen ließ. Jetzt tu nicht so schüchtern, Eddie. Du hast den Besitzer des Hauses schon eine Woche lang verfolgt. Er erinnerte sich an die noch recht junge Frau, welche er wegen Viktor verfolgen musste. Viktor sagte damals, er müsse das tun, damit die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann. Geh rein. Sie schließ die Hintertür nie ab. Er hatte kurz gezögert, aber das Vertrauen zu Viktor war stark, und so machte er sich auf den Weg zum Hintereingang. 24.08.2015, 0:31. Rudolf Klicker langweilte sich und beobachtete die Uhr, welche die Wand im Polizeirevier zitierte. Die Zeit will wohl einfach nicht vergehen. Er war noch immer etwas frustriert, weil er nicht mit Eduard Penitet reden konnte. Das Klingeln seines Berufstelefons riss ihn aus seinen Gedanken. Hallo, Bernhard Klicker am Apparat. Es war zwar eine etwas altmodische Begrüßung am Telefon, doch er hatte sich diese im Laufe der Zeit angewöhnt. Hallo, ich bin Renate Opusisch. Es geht um Penitet. Er hat gerade ohne Erlaubnis das Klinikum verlassen. Seine Langeweile war wie weggeblasen. Das war seine Chance, ihn zu erwischen. Wahrscheinlich ist er zu Silvia Melnikows Haus unterwegs. Danke für Ihren Anruf. Ich glaube, ich weiß, wo er hin will. Ich mache mich sofort auf den Weg. 24.08.2015, 0:42. Durch das gekippte Fenster wehten angenehme frische Brisen von Luft in ihr Schlafzimmer. Ihr Körper hob und senkte sich gleichzeitig, während sie versuchte einzuschlafen. Doch die Angst vor ihrem Verfolger hinderte sie daran. Hoffentlich hat ihn die Polizei schon geschnappt, währenddessen sie noch immer versucht, in einen leichten, angenehmen Schlaf zu sinken. Hörte sie Schritte auf der Treppe, welche zu ihrem Schlafzimmer führten. Bilde ich mir das gerade ein? Die Schritte wurden lauter und kamen immer näher. Nein, ich bilde mir das nicht ein. Die Tür von ihrem Schlafzimmer sprang auf und sie erkannte ihren Verfolger. Er hatte einen schwarzen Gegenstand in der Hand. Ihr Herz schlug nun in doppelter Geschwindigkeit. Woher wusste er, wo Viktor seine Waffe versteckt hatte? Sie wollte anfangen zu schreien, doch der Angreifer deutete mit der Waffe in ihre Richtung und gab ein Psst laut von sich. Warum hast du deinen Mann umgebracht? Ihr stockte der Atem. Woher wusste dieser Mann davon? Ihr war niemand gefolgt. Davon war ich zumindest überzeugt. Antworte. Silvia versuchte zu antworten, doch sie bekam kein Wort heraus. Er richtete die Waffe jetzt genau auf ihren Kopf. Sie begann zu schreien, so laut sie konnte. Zeit, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ihr Blick war in den Pistolenlauf gerichtet. Sie sah einen hellen Blitz, dann nichts mehr. 24.08.2015, 0:42. Seine Augen waren starr auf das Gebäude vor ihm gerichtet. Er wartete jetzt schon seit 5 Minuten und er hat Penitet noch immer nicht gesichtet. Vielleicht habe ich mich geirrt und er ist einfach nach Hause gegangen? Nein, sein 10 Jahre alter Polizeiinstinkt sagt ihm, dass er noch kommen würde. Noch bevor er diesen Gedanken laut aussprechen konnte, hörte er einen Schrei, gefolgt von einem Schuss. Blitzschnell stieg er aus seinem Auto und rannte zur Vordertür. Der Versuch, sie zu öffnen, misslang, deshalb brach er sie mit der Kraft seines vollen Gewichtes auf. Mit der Dienstwaffe in der Hand ging er langsam die Treppe hoch. Aus einem Zimmer hörte er eine leise Stimme. Er schlich sich näher heran, die Stimme besser zu verstehen. Viktor, warum bist du weg? Komm zurück. Ich habe es für dich getan. Und was ist der Dank? Komm zurück, Viktor. Was redet der denn für ein wirres Zeug? Er hatte genug gehört. Jetzt müsste er handeln. Mit ein paar schnellen Schritten befand er sich im Zimmer. Polizei, Hände hoch. Eduard ließ die Waffe fallen und hob die Hände hoch. Das war der 24. Täter, den er überführen konnte. Zum 24. Mal machten die Handstellen ihr Klickgeräusch. Für Bernhard ein beruhigendes Geräusch. 26.08.2015, 8:15. Die Morgensonne schickte ihre warmen Strahlen über den Stadtplatz. Die Stadt erwachte langsam zum Leben und der Kellner brachte ihnen ihren Morgenkaffee. Am Anfang war sie sich nicht sicher, ob sie kommen sollte, aber Bernhard hatte irgendetwas an sich, weshalb sie sich doch auf das Treffen eingelassen hatte. Er warf sie aus ihren Gedanken. Also, was haltest du von dieser These? Dass Eduard Kontakt mit den Toten aufgenommen hätte? Ich bitte dich. Sie musste lachen. So etwas Verrücktes hatte sie noch nie gehört. Du darfst die Fakten nicht vergessen. Er wusste genau, wie er ins Haus kommt und fand sofort die Waffe. Fast so, als wäre die Stimme, die er gehört hatte, Victor gewesen. Sie glaubte nicht an solchen Hokuspokus. Alles lässt sich rational lösen. Er hatte sie doch eine Woche lang gestalkt. Wahrscheinlich ist er schon einmal bei ihr eingebrochen und hat die Pistole gefunden. Anscheinend kommt er doch noch zur Vernunft. So habe ich anfangs auch gedacht. Aber es sind die Worte, die er genuschelt kurz vor seiner Festnahme, auf die ich mir keinen Reim machen konnte. Er stock die kurze Atem. Das hast du mir ja noch gar nicht erzählt. Was hat er denn gesagt? Bernhards Gesicht wurde finster, als er die nächsten Worte aussprach. Wo bist du, Victor? Ich habe es doch für dich getan. Was ist der Dank? Ihr lief ein kalter Schauer über den Rücken. Hatte Bernhard mit seiner These vielleicht doch recht?
Das ist eine ausgezeichnete Frage.
Mhm.
Vor allem, es ist mal eine coole Abwechslung, dass quasi der Geist von jemandem versucht, Besitz zu ergreifen oder halt eben dadurch so zumindest als Stimme existiert in den Menschen.
Mhm.
Was mich an der These tatsächlich aber zurückhalten lässt, normalerweise, er hat den Tod gerecht, dadurch konnte der Geist entkommen, wenn das stimmen sollte. Aber warum hat er nicht dafür gesorgt, dass der Tod vorher aufgeklärt wird? So, ich lasse den Bernhard da einfach ins offene Messer reinlaufen, Hauptsache meine Mörderin ist tot, oder wie?
Vielleicht hatte Victor nicht dieses Gerechtigkeitssinn, dass sein Tod aufgeklärt sein soll, sondern er will sie auch tot haben.
Ja, und hat dafür aber Bernhard geopfert, so ein richtiges Bauernopfer.
Ja.
Das finde ich eben das Harte, so wäre der Mord aufgeklärt worden, hin und her, oder hätte Bernhard ein paar Fakten noch gegeben, damit es zumindest überzeugend sagen kann, jo, das war keine Schizophrenie, das war halt wirklich eine Art der Besessenheit. Ich meine, in der Praxis dann natürlich mega schwer, aber halt zumindest irgendwo der Versuch, Bernhard da aus der Schlinge zu holen. Aber den hat er halt rücksichtslos geopfert.
Ja. Das ich fand die Geschichte auch gut, dass sie in drei verschiedenen Sichten gezeigt wird.
Voll, dafür, dass es eine, halt von der Creepypasta-Länge her typisch lang, aber eben eine kurze Story, dafür, dass dann drei Perspektiven drin sind, Props an den Autor, dass das gelungen ist.
Mhm.
Die Blickwinkel in der Kürze einzubauen, das hatte definitiv was. Das Problem, was schon sein kann, tatsächlich, in seinem Fall ist es ja keine dissoziative Persönlichkeitsstörung, sondern tatsächlich Schizophrenie. Wenn es stimmt, dass er sie eine Woche gestalkt hat und diese Fakten hat, so wie krank war der Mensch wirklich? Ist diese Stimme für ihn gefühlt Victor gewesen? Also nichts Paranormales, sondern hat er wirklich die Schizophrenie gekickt?
Aber würde die... Also, ich habe keine Schizophrenie.
Nee, ich auch nicht.
Klar. aber würde eine Schizophrenie einen Namen wirklich so übernehmen?
Das weiß ich eben nicht, weil ich bei Schizophrenie zu wenig drin bin. Bei einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung gibt es ja quasi verschiedene Ichs mit verschiedenen Namen und Rollen im Gesamtsystem. Da hätte ich direkt sagen können, ja. Passt in dem Fall aber nicht. In dem Fall ist es tatsächlich eine typische Krankheit in dem Spektrum der Schizophrenie, wird ja auch wieder abgestuft, keine Ahnung. Und da traue ich es mir nicht zu sagen. Aber kann theoretisch ja schon gut sein, dass die Stimme ihm einredet, dass die Stimme Victor ist und gerecht werden muss. Sage ich jetzt vorsichtig als Laie, bitte korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst, in den Kommentaren oder so. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass das möglich wäre bei so einer Erkrankung.
Weil die Stimme hat ja auch direkt angefangen, als Victor verschwunden ist. Also als die Frau ihn
ja,
wahrscheinlich getötet hat.
Wenn er das in den Nachrichten gelesen hat, dass der Mann verschwunden wird, die Krankheit voll ausgefahren ist und dann stalkt, er hat sie ja offenbar eine Woche lang gestalkt, der ist ja nicht das erste Mal dann Schuss hinkommen, Victor hat ihm gesagt, wo, wie, was und let's go, sondern der war ja offenbar eine ganze Woche hinter ihr her. Das ist ja ein Prozess dann auch. Weil für diese Geistertheorie wäre es für mich wichtig gewesen, er geht von der Psychiatrie Schuss zu ihr da rein und holt die Pistole und hätte keine Chance gehabt, das zu wissen eigentlich. An dieser Stalking-Woche hänge ich mich so auf. Weil er hatte sehr wohl die Möglichkeit, das rauszufinden. Und darum bin ich tatsächlich eher bei der Frau und sage, da kann es eine rationale Erklärung im Hintergrund geben, auch wenn ich jetzt kein Experte bin, aber ich glaube, mit ein bisschen Recherche könnte man das tatsächlich rational erklären, was da abging. Mhm. Du bist eher der Freund vom Paranormalen in dem Fall, oder?
Ja.
Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das heißt, wir haben diesmal zwei Lager. Einer, der es rational betrachtet, einer, der die paranormale Erklärung hat. Eigentlich bin das immer ich. Ungewohnt, dass ich mal auf der anderen Seite stehe. Jetzt ist die Frage an die ZuhörerInnen, in welches Lager gehen sie denn? Gehen sie ins Lagerteam rational zu mir oder ins Team paranormal zu Zelda? Das würde mich jetzt interessieren. Bin nämlich gespannt. Ich meine, schöner natürlich gerade für uns Horrorfanaten wäre die paranormale Erklärung, aber sie hat es gut gemacht. Also Respekt an die Autorin. Sie hat so aufgebaut, dass es beides sein kann, weil sie hat genügend Hints in beide Richtungen hingeworfen in die Story. So beide Seiten haben genügend Argumente und final abschließen werden wir sie eh nie können.
Ja.
Und das macht eine ausgezeichnet gute Story für mich, weil es eben so die Köder ausgelegt hat. Coole Folge, danke fürs Raussuchen und Vortragen.
Gerne.
Danke natürlich an unsere ZuhörerInnen as always fürs Dabeisein und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr sagt, in welches Team ihr hier geht. Ansonsten wünscht euch der liebe Daddy und unser lieber... Was bist du heute?
Ich heute.
Du bist Victor.
Ich bin die unbefleckte Madonna.
Passt. Daddy und die unbefleckte Madonna wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.
Ciao.